Hallo und herzlich willkommen zu Lokalrunde, dem Podcast der Bayerischen Landeszeitung mit den Themen, die Waldeck bewegen. Du hast Folge 22 vom 28. Oktober 2025. Mein Name ist Dennis Schmidt und ich bin Gastgeber in der Lokalrunde und Redakteur in der Lokalredaktion in Korbach. Und heute habe ich 20 Meldungen für dich im Gepäck. Unter anderem geht es um Folgendes. Wohin 4,5 Millionen Euro in Bad Arolsen genau geflossen sind, wie der Autoverkehr für ältere Fahrer sicherer werden kann und warum der barrierefreie Umbau der Bushaltestelle im Kölder Bahnhof scheitern könnte. Beim Thema im Fokus geht es weiter mit dem Gespräch mit Kommunalpolitiker Kai Schumacher. Welche Art von Kommunalwahlkampf erwartet er und was sind die Stolpersteine? Im Gespräch erfährst du es. Los geht's. Wir schauen erstmal zurück in die Woche, was ist passiert, was hat Waldeck bewegt und da schauen wir auf den Landkreis insgesamt. Der will wieder seinen alle vier Jahre verliehenen Kreisdenkmalschutzpreis vergeben. Insgesamt 5.000 Euro Preisgeld stehen zur Verfügung und der Kreisdenkmalbeirat unter Leitung des ersten Kreisbeigeordneten Karl Friedrich Frese, der hat jetzt 7 nominierte Sanierungsprojekte zwischen Bad Arolsen, Ehring und Battenberg besichtigt. Die Gewinner werden bei der Sanierung bekannt gegeben. Die nächste Ausschreibung erfolgt dann 2029. Interessant, Frese warnte bei dieser Gelegenheit vor zunehmender Baufälligkeit in den Ortskernen. Viele alte Gebäude stehen leer, seit Landwirtschaft und Kleingewerbe aufgegeben wurden, so Frese. Der Landkreis fördert deshalb mit 500.000 Euro pro Jahr die Sanierung alter Bausubstanz in Dorfkernen bis zu 25.000 Euro pro Projekt. Frese appellierte an Städte und Gemeinden umzudenken. Weg von Neubaugebieten am Ortsrand hin zu Nachnutzungen in den Kernen. Das spare Erschließungskosten, bewahre wertvollen Naturraum und verhindere das Verödeln der Dörfer. Die besichtigten Projekte zeigten, dass Denkmalschutz und modernes Wohnen gut vereinbar miteinander seien. Zwischen Höringhausen und Freienhagen, da gibt es den Windpark Langer Wald. Und der ist jetzt komplett in Betrieb. Alle 5 Energieanlagen des Typs Vestas V162 sind errichtet und speisen nun Strom ins Netz ein. Das Gemeinschaftsprojekt von Quer Deutschland und Köhler Renewable Energy erreicht eine Gesamtleistung von 31 Megawatt. Jede einzelne Anlage leistet 6,2 Megawatt. Für Köhler Renewable Energy ist das zweite Windenergieprojekt in ganz Deutschland. Der Windpark erzeugt jährlich rund 70.000 Megawattstunden Strom und er deckt damit rechnerisch den Jahresbedarf von 20.000 Durchschnittshaushalten ohne Wärmepumpe. Das zugehörige Umspannwerk in Mengenhausen, das wurde im Frühjahr fertiggestellt und wird jetzt seit April durch einen Gesellschafterverbund mit Querbeteiligung betrieben. Die Volksbank Mittelhessen, die finanzierte das Projekt, lokale Unternehmen aus Twiste und der anderen Umgebung waren am Bau beteiligt. Die Volksbank engagiert sich nach eigenen Angaben seit 2011 in der Windenergiefinanzierung. Der Landkreis, der hat zusammen mit den Städten Waldeck, Bad Wildung und den Gemeinden Edertal und Föhl eine Resolution für die veränderte Bewirtschaftung des Edersees verabschiedet. Der See ist ja derzeit nur zu etwa 12% gefüllt und er gleicht eher einem schmalen Flüsschen als einem See. Die Kommunen fordern ja vom Land und Bund eine ausgewogene Interessenabwägung, die Weserschifffahrt, Naturschutz und Tourismus gleichermaßen berücksichtigen soll. Die Resolution enthält 4 Kernpunkte. Der bewährte Wintersparbetrieb mit 4 Kubikmetern Abgabe pro Sekunde zwischen November und Februar, der soll auf März ausgeweitet werden. Der Mindestschutzraum für Hochwasser von 10 Millionen Kubikmetern, der soll wegen schwacher Schneeschmelze und geringer Niederschläge halbiert werden. Zudem fordern die Kommunen einen festen Zeitplan und warnen vor Schnellschüssen. Landrat Jürgen van der Horst kritisiert, jedes Jahr im Sommer stehen wir vor einem leeren See. Das schadet dem Tourismus, der Gastronomie und der regionalen Wirtschaft. Die Betriebsvorschrift, die aktuell gelte, die bevorzuge einseitig die Schifffahrt auf der Oberweser und sie sei veraltet. Wir blicken mal über das Waldecker Land hinaus und zwar nach Frankenberg. Da war der Fernsehsender RTL. Und er hat in seiner Sendung Team Wallraff, Reporter Undercover, erneut Missstände in Seniorenheimen der Alloheim-Gruppe darüber berichtet, darunter auch eben über die Seniorenresidenz in Frankenberg. Eine 60-jährige Rollstuhlfahrerin, die berichtete darin vor laufender Kamera, eine Pflegekraft habe ihr 2 Tage nach ihrer Ankunft gesagt, Hätten sie sich doch die Kugel gegeben, dann bräuchte ich sie jetzt nicht zu pflegen. Alloheim erklärte, davon nichts zu wissen und respektloses Verhalten nicht zu akzeptieren. Der Beitrag zeigt mit versteckter Kamera vernachlässigte Bewohner, überlastetes Personal und Unterbesetzung in verschiedenen Heimen. RTL wirft Alloheim vor, zwischen Januar 24 und April 25 in 130 von bundesweit 300 Heimen rund 430 Pflegekräfte bei den Kassen abgerechnet zu haben, obwohl diese nicht im Dienst waren. Alloheim weist den Vorwurf zurück und erklärt, nur tatsächlich aufgewendete Personalkosten abzurechnen. Die Pflegekassen prüfen jetzt den Vorgang. Die Staatsanwaltschaft Wuppertal sieht laut RTL keinen Anfangsverdacht für Ermittlungen. Alloheim wiederum hat rechtliche Schritte gegen RTL eingeleitet und spricht von einem konstruierten Skandal. In Bad Arolsen, da steht das Bürogebäude von Hessenmobil, und zwar in der Großen Allee. Und das ist jetzt nach 2,5 Jahren Bauzeit für rund 4,5 Millionen Euro umfassend saniert worden. Die Arbeiten liefen von Juni 23 bis Anfang 25. 30 von 80 Mitarbeitern arbeiteten währenddessen im Bioenergiepark. Ursprünglich waren nur WC-Sanierung und neue LAN-Verkabelung geplant. Und nach der energiepolitischen Wende und nach der Ukraine-Krise entschied das Land Hessen jedoch eine umfassende energetische Sanierung. Die Fassade, die erhielt ein Wärmedämmverbundsystem, die Fenster wurden erneuert und Raffstores eingebaut. Verklinkertes Mauerwerk wurde von innen gedämmt, die Dächer dann neu gedeckt. Das Gebäude ist jetzt ans Fernwärmenetz angeschlossen, nutzt LED-Beleuchtung und erzeugt mit einer PV-Anlage Eigenstrom. Die CO2-Emissionen sinken um 90%, der Energiebedarf um 70%. Zusätzlich wurden Akustikdecken und Schalltüren eingebaut, eine barrierefreie Toilette geschaffen und der Zugang barrierefrei gestaltet. Eine neue Fluchttreppe im Innenhof, die dient jetzt als zweiter Rettungsweg. Das 1960 errichtete ehemalige Straßenbauamt kann nun als modernes, energieeffizientes Behördenhaus die nächsten Jahrzehnte hinter sich bringen. Wir gehen noch einmal nach Frankenberg. Da gibt es ja die elektronische Kampfführung, die ELOK. Und die gehört laut Recherchen von Süddeutscher Zeitung, NDR und WDR zu den größten Schwachstellen der Bundeswehr. Die Truppe hat nur etwa 3000 Spezialisten in 4 Bataillonen, darunter das ELOK-Bataillon 932 in der Burgwaldkaserne in Frankenberg. Viele Systeme stammen aus den 90er Jahren und sind technisch nicht mehr auf moderne Kriegsführung vorbereitet, so der Vorwurf. Der neue Kommandeur, Moritz Kaseloff, der widerspricht in unserem Interview teilweise. Sein Bataillon mit rund 700 Soldaten verfüge über ausreichend motiviertes Personal und einen hohen Ausbildungsstand. Kaseloff räumt aber ein, dass die Umstellung von Auslandseinsätzen auf Landes- und Bündnisverteidigung eine Riesenaufgabe sei. Bei früheren Einsätzen hatte der Gegner keine ELOK-Fähigkeiten. Künftig müsse man sich auf hochwertige gegnerische elektronische Kampfführung einstellen. Der Handlungsdruck bei der materiellen Ausstattung, der sei hoch, aber Maßnahmenpakete würden 2026 spürbar wirken, also im kommenden Jahr. In die Burgwaldkaserne fließen bis 2029 über 50 Millionen Euro. Noch 2025 soll der Bau neuer Unterkünfte und eines Sanitätsversorgungszentrums für 28 Millionen Euro starten. Weitere 21 Millionen Euro gehen in Stellflächen und in Ausbildungsgebäude. Hessen errichtet aktuell einen 60 Kilometer langen wildschweinsicheren Festzaun, so nennen sich die Dinger, zwischen Haiger und Bromskirchen, also im Südkreis, um die afrikanische Schweinepest aus Nordrhein-Westfalen fernzuhalten. Die Arbeiten beginnen diese Woche. Die Fertigstellung ist für Ende 2025 geplant. Hintergrund sind 175 ASP-positive Wildschweinefunde im Raum Olpe. Erstmals wurden die nachgewiesen am 14. Juni 2025. Die Seuche ist auch bis auf 15 Kilometer an die hessische Grenze herangerückt. In Waldeck-Frankenberg gibt es aber bislang keine Fälle. Der Festzaun ersetzt den im Sommer aufgestellten Elektrolitzenzaun als strategischen Langzeitschutz. So heißt es. Die Nordtrasse verläuft von Eifer über Hatzfeld, Dodenau, Allendorf und Osterfeld nach Bromskirchen. Die Südtrasse führt von Haiger über Dillenburg, Eschenburg und Breidenbach nach Biedenkopf. Der Elektrozaun bleibt vorerst bestehen, um eine Doppelbarriere zu schaffen. Tore und Durchgänge für landwirtschaftliche Fahrzeuge, Wanderer und Radfahrer sind natürlich vorgesehen. Während der Bauarbeiten ist mit Verkehrsbehinderung zu rechnen. Das Landwirtschaftsministerium appelliert an die Bürger, verendete Wildschweine sofort der Veterinärbehörde zu melden und die Hygieneregelungen in den Wäldern zu beachten. Die Stadt Volkmarsen, die hat einen neuen Katastrophenschutzzug in Dienst gestellt. Bürgermeister Henrik Fahle übergab die neue Einheit bei einer Veranstaltung im Feuerwehrstützpunkt offiziell ihrer Bestimmung. Rund 80 Feuerwehrkameradinnen und Kameraden haben sich freiwillig gemeldet, um Teil des Zuges zu werden. Damit gehört Volkmarsen zu den 22 Katastrophenschutzzügen im Landkreis Waldeck-Frankenberg. Der Zug besteht aus dem Mannschaftstransportfahrzeug und dem Gerätewarten Logistik der Kernstadt sowie Löschfahrzeugen aus Ehringen und Költe. Zu den zentralen Aufgaben gehören Unterstützung bei Großschadenslagen, wie es so schön heißt, schnelle Hilfe für betroffene Bevölkerungsgruppen sowie der Einsatz von Fahrzeugen und Technik. Ein Schwerpunkt liegt auf überörtlicher Hilfe, wie sie Volkmarser Feuerwehrleute bereits beim Elbe-Hochwasser 2013 in Dresden oder beim Aufbau der Flüchtlingsunterkünfte 2015 in Menginghausen leisten. Markus Sinnhuber als führende Kraft des Katastrophenzuges erklärte, solche Strukturen seien in den vergangenen Jahren etwas in den Hintergrund geraten und würden nun gezielt wieder aufgebaut. Stadtbrandinspektor Kai Wiebusch würdigte das Engagement aller Beteiligten beim Aufbau der Einheit. Ein Blick ins Edertal. Die Freiwillige Feuerwehr Bergheim-Gifflitz, die hat beim Richtfix ihres neuen Anbaus den von Land Hessen finanzierten Unimog offiziell in Empfang genommen. Das rund 850.000 Euro teure geländegängige Katastrophenschutzfahrzeug ist eines von mehreren, die Hessen jedem Landkreis zur Verfügung stellt. In Waldeck-Frankenberg ist der Unimog in Bergheim-Gifflitz stationiert und kommt vor allem bei Natur- und Klimakatastrophen zum Einsatz. Das Fahrzeug verfügt über 3 spezielle Aufsatzmodule für Hochwasserschutz, Waldbrandbekämpfung und Evakuierung von Personen. 6 Feuerwehrmänner sind bereits für das Fahren ausgebildet. Bürgermeister Friedrich Westmeier, der begrüßte das Hightech-Gerät und würdigte das ehrenamtliche Engagement der Feuerwehr. Oliver Schmeißer erklärte, das Team müsse nun regelmäßig üben, um im Ernstfall den sicheren Umgang mit dem Fahrzeug und den Modulwechsel zu beherrschen. Der erste Kreisbeigeordnete Karl-Friedrich Frese, der betonte, die Feuerwehr müsse den Unimog bei Bedarf anderen Regionen zur Verfügung stellen, etwa nach Allendorf, über 43 Kilometer entfernt. Der neue Anbau am Feuerwehrhaus wird noch mit Regalen ausgestattet und der soll dann Anfang 26 fertig sein. Bis dahin lagern Fahrzeug und Module noch in einer etwas anderen Halle. Wir bleiben mal im Süden des Waldecker Landes. Die Stadt Bad Wildung hat zusammen mit dem Maschinenring einen neuen Wertstoffhof im Industriegebiet in Betrieb genommen. Die Anlaufstelle an der Neuen Mühle 2 liegt zwischen der alten Wildunger Kläranlage und dem EWF-Umspannwerk. Gartenbesitzer aus Bad Wildung und Edertal können dort Baum- und Strauchschnitt sowie Grünabfälle abgeben. Baum- und Strauchschnitt ist kostenlos. Grünabfälle kosten 5 Euro pro Kofferraumladung und 10 Euro pro Hängerladung. Die Öffnungszeiten sind freitags 14 bis 17 Uhr und samstags 10 bis 15 Uhr. Die Stadt revanchiert sich damit für die jahrelange Möglichkeit, Grünabfälle in Anraff abzugeben. Beide Annahmestellen überschneiden sich kaum in den Öffnungszeiten, was mehr zeitliche Flexibilität bietet. Akzeptiert wird verholzter Baum- und Strauchschnitt mit 5 bis 50 cm Durchmesser und maximal 3 Metern Länge. Grünabfälle wie Gras und Laub sind erlaubt, Wurzeln mit Erde oder Stein aber nicht. Die Tochtergesellschaft BBL Biomasse und Brennstofflogistik, die betreibt die Anlage. Für Wildunger Bürger gibt es zusätzlich noch eine gebührenfreie Altkleiderannahmestelle. Künftig soll auch Sperrmüll angenommen werden. Der Wertstoffhof kostete 500.000 Euro. Ursprünglich waren 900.000 veranschlagt, bis ein Grundstückstausch die günstigere Lösung ermöglichte. Ist doch auch mal eine schöne Nachricht. In Volkmarsen, da kann der katholische Friedhof am Steinweg bestehen bleiben und bis 2081 weiter belegt werden. Die Stadt Volkmarsen und die Kirchengemeinde St. Heimerath haben sich auf diese Verlängerung verständigt. Ursprünglich sollte der Friedhof Ende 2025 geschlossen und in eine Parkanlage umgewandelt werden. Die hohe Nachfrage der vergangenen Jahre machte die Anpassung aber jetzt notwendig. Der Friedhof war 2013 nach längerer Pause wieder in Betrieb genommen worden. Die Trägerschaft wechselte damals von der Kirchengemeinde zur Stadt Volkmarsen. Die Belegungszahlen entwickelten sich so positiv, dass zusätzliche Grabfelder erschlossen werden mussten. Bürgermeister Henrik Fahle erklärte, die Zahlen zeigten, wie wichtig den Menschen der Friedhof sei, was auch an seiner parkähnlichen Struktur liege. Erlaubt bleiben ausschließlich pflegefreie Rasengrabstätten. Für dieses Jahr sind weitere Verbesserungen geplant. Ein neuer Weg soll die Wasserstellen besser erschließen, zusätzliche Sitzmöglichkeiten entstehen und sollen neue Bäume gepflanzt werden. Die Stadt und die Kirchengemeinde freuen sich, die erfolgreiche Arbeit der vergangenen Jahre über Jahrzehnte hinaus, und das kann man schon sagen, fortsetzen zu können. Wir bleiben in Volkmarsen, aber jetzt geht es um was anderes, und zwar um den geplanten Bau der barrierefreien Bushaltestelle am alten Köther Bahnhof. Der steht nämlich jetzt auf der Kippe, dieser Plan. Nach Auswertung alter Kriegsluftbilder durch den Krempfmittelräumdienst besteht der dringende Verdacht auf Blindgänger im Boden. Die Bahnstrecke wurde im Zweiten Weltkrieg bombardiert, also verbliebene Kampfmittel könnten sich direkt unter der Kreisstraße 4 zwischen Köthe und dem Abzweig zur Landesstraße 3080 befinden. Bei Erdarbeiten könnten diese dann detonieren. Bürgermeister Hendrik Fahler und Bernd Pfeiffer von der Bauverwaltung informierten die Ausschussmitglieder über die Situation. Der Ortsbeirat Köthe, der setzt auch generell andere Prioritäten. Park-and-Ride-Parkplätze beim Bahnhof sind wichtiger als die barrierefreie Bushaltestelle. Umgesetzt werden soll aber die Sanierung des schadhaften Geh- und Radwegs an der Kreisstraße auf Höhe der Alten Mühle. Der Magistrat folgt dieser Empfehlung, um unkalkulierbare Mehrkosten zu vermeiden. Pfeiffer stellte dann den Ausschüssen 4 Bauvarianten vor. Kompletter Verzicht auf die Maßnahme, Bau wie geplant mit Sondierung der 1500 Quadratmeter großen Fläche bis 5 Meter Tiefe. Verkleinerter Bau mit 15 Meter Abstand zum Verdachtspunkt ohne Tiefenbohrung oder nur die Gehwegerneuerung. Die Stadtverordneten, die müssen nun entscheiden, wie weiter verfahren wird. Ein wenig über die Walliker Landgrenze hinaus blicken wir mal nach Fritzlar. Das Schöffengericht hat da am Amtsgericht einen 39-jährigen Lastwagenfahrer aus Litauen wegen Beihilfe zum Diebstahl in einem besonders schweren Fall zu 1 Jahr und 6 Monaten Freiheitsstrafe verurteilt. Die Strafe ist auf 5 Jahre zur Bewährung ausgesetzt. Der Haftbefehl wurde aufgehoben. Der nicht vorbestrafte Mann saß seit 21. Juni 25 in Untersuchungshaft, nachdem er von der Autobahnpolizei Baunatal in Westfalen festgenommen worden war. Er war mit einem Lastwagen von Vega aus geflüchtet. Laut Anklage hatte der Mann gemeinsam mit mindestens 2 weiteren nicht identifizierten Bandenmitgliedern am 21. Juni 2 John Deere Traktoren im Gesamtwert von 250.000 Euro von der Firma Landtechnik Wagner in Vega gestohlen. Gegen 23 Uhr wurden die Schlepper vom Firmengelände entwendet. Zeugen alarmierten dann den Firmeninhaber, der die Fahrzeuge per GPS-Ortung am Sportplatz in Wellen fand. Als Zeugen den Fahrer der LKW mit litauischem Kennzeichen ansprachen, flüchtete er. Um 0.45 Uhr wurde er an einer Raststätte an der A44 dann festgenommen. Der Verteidiger erklärte, für seinen Mandanten sei es ein normaler Transportauftrag nach Litauen gewesen. Die Staatsanwaltschaft hatte 2 Jahre und 3 Monate gefordert, der Verteidiger 9 Monate auf Bewährung. Der Nationalpark Kellerwald-Edersee, der lässt aktuell zwischen Asel und Niederwerbe Douglasien fällen. Seit 2021 entfernt das Nationalparkamt auf den Erweiterungsflächen nicht einheimische Baumarten, wie es heißt, die ohne menschliches Zutun nicht im werdenden Buchenurwald vorkommen würden. Die Arbeiten bringen zeitweise Einschränkungen für Parkbesucher mit sich, etwa gesperrte Wege. Obwohl die scheinbar im Widerspruch zur Leitlinie Natur Natur sein lassen steht, sei es unerlässlich, um natürliche Waldentwicklung anzustoßen und bestehende Naturwälder zu schützen, betont das Amt. Die Fällungen schaffen Platz für die Naturverjüngung heimischer Baumarten wie Buchen, Eichen und Hainbuchen, die ohne die nordamerikanische Konkurrenz besser wachsen. Zudem soll die weitere Ausbreitung der Douglasie eingedämmt werden. Im ursprünglichen Nationalparkgebiet südlich des Edersees sind diese Eingriffe weitgehend abgeschlossen. Die Douglasie kann an bestimmten Standorten heimische Arten verdrängen und bedroht wertvolle Urwaldbereiche an den steilen Edersee-Hängen sowie streng geschützte Biotope. Nationalparkleiter Manuel Schweiger erklärt, es müsse immer gute Gründe für Eingriffe geben. Die Arbeiten laufen vor allem in forstwirtschaftlich genutzten Douglasien-Reinbeständen im Nordteil. In Bad Wildungen gibt es die Matthias-Bauer-Schule und die ist jetzt als erste Förderschule in Deutschland zur EU-Botschafterschule ernannt worden. Regierungspräsident Marc Weinmeister überreichte den Titel während des Tags der offenen Tür an Schulleiterin Iris Paltinat und die Junior-Botschafter. Eine andere Botschafterschule mit Schwerpunkt Lernen gibt es in Deutschland nicht. Weinmeister erklärte den Schülern mit einfachen Worten die Grundidee der Europäischen Union und betonte, ihr seid jetzt berühmt und in Deutschland einzigartig. Paltinat unterstrich die enorme Bedeutung der Auszeichnung, gerade jetzt, da sich das politische Klima gegen inklusive Angebote und Förderungen richte. Stolz berichtete sie, ihr Team habe die EU überzeugt, das Botschafterprogramm anzupassen. Das Programm sah zu wenig Betreuer für zu viele Schüler vor. In Kooperation mit der St. Martin-Schule aus Dreiersack konnte man kleinere Gruppen und mehr Teamleiter erwecken. Landrat Jürgen van der Horst verkündete, der Landkreis habe mit der Planung des Neubaus für die MBS begonnen. Stefan Ude vom staatlichen Schulamt Fritzlar freute sich als ehemaliger Lehrer besonders über die EU-Projekte. Die Juniorbotschafter sind Niklas, Aykan, Julia und Fadia, die Seniorbotschafterin Anna-Mariel Henriks und Alina Sauren. Herzlichen Glückwunsch. Und wir bleiben nochmal in Bad Wildungen. Die Kreisverkehrswacht Weidefrankenberg, die bietet Rückmeldefahrten für Senioren an, um die eigene Fahrfähigkeit freiwillig zu überprüfen. Das Ergebnis bleibt vertraulich zwischen Fahrer und Fahrlehrer und wird keiner Behörde gemeldet. Es sollen folgen keine Konsequenzen für die Teilnehmer. Hessen ist das erste Bundesland, das dieses Projekt umsetzt. Die Fahrten dauern etwa 45 Minuten. Der Senior fährt mit dem eigenen Auto auf vertrauten Strecken. Ein ausgebildeter Fahrlehrer sitzt auf der Rückbank und kann nicht ins Fahrverhalten eingreifen. Vor und nach der Fahrt gibt es ausführliche Gespräche, bei denen der Fahrlehrer Tipps zur Verbesserung gibt. Bei bestandener Fahrt erhält der Teilnehmer eine Bescheinigung. Die Kosten betragen 85 Euro für Vorgespräch, Fahrt und Nachgespräch. Zum Vergleich, eine normale 45 Minuten Fahrstunde kostet 65 Euro, Theoriestunden extra, zusammen wären das 195 Euro. Der Wildunger Seniorenbeirat unterstützt das Projekt mit 300 Euro aus eigenem Budget, die auf Teilnehmer aufgeteilt werden. Das Angebot richtet sich an Autofahrer ab etwa 70 Jahren, doch das Alter ist nicht entscheidend. Fahrlehrer Matthias Hübner berichtet von einem sicheren 91-Jährigen. Anmeldungen gehen bei Claudia Schubert und die E-Mail und die Telefonnummer, die packe ich in die Shownotes. Korbach und Frankenberg, die haben beide ein Krankenhaus und die Fusion des Kreiskrankenhauses Frankenberg mit dem Stadtkrankenhaus Korbach, die steht jetzt zum 1. Januar 2026 kurz bevor. Mitte Dezember sollen Kreistag und Korbacher Stadtverordnetenversammlung die Beschlüsse fassen. Der Landkreis übernimmt das Stadtkrankenhaus von der Stadt und führt beide Häuser als eine Klinik an zwei Standorten. 95% der Leistungen sollen an beiden Standorten erhalten bleiben, heißt es. Die Endoprothetik, also Hüft- und Knieprothesen, wird in Korbach gebündelt, um sich zum Endoprothetikzentrum der Maximalversorgung zu entwickeln. Untersuchung und Nachsorge bleiben auch in Frankenberg möglich. Landrat Jürgen van der Horst kündigte Investitionen in ordentlich zweistelliger Millionenhöhe für Frankenberg an. Ein klares Bekenntnis zum Standort, so der Landrat. Dort wird die Neurologie ausgebaut und eng mit der Uniklinik Marburg verbunden, die zentrale Notaufnahme erweitert, der gynäkologische OP-Saal saniert und die Intensivstation um Stroke-Unit-Betten erweitert. In Korbach wird die zentrale Notaufnahme erneuert. Das Land Hessen fördert die Investitionen bis 2030 und hat signalisiert, dass beide Häuser Sicherstellungshäuser bleiben. Die Verantwortlichen präsentieren die Medizinstrategie in zwei Betriebsversammlungen. In Frankenberg gab es Enttäuschung wegen der Endoprothetikverlagerung. Geschäftsführer Sassan Put betonte, ein Weiter-so hätte es ohne die Fusion nicht gegeben. Derzeit arbeiten etwa 600 Menschen am Kreiskrankenhaus und 800 am Stadtkrankenhaus. Wir bleiben bei einem medizinischen Thema und gehen nach Bad Arolsen. Das medizinische Versorgungszentrum MVZ Bad Arolsen, das wechselt den Besitzer. Dr. Valeska Nolte und Dr. Johannes Nolte haben ihre Anteile an die Vimedos GmbH mit Sitz in Sachsenhausen verkauft. Ab 1. Januar 2026 übernimmt Vimedos die hausärztliche Versorgung in den Praxisräumen Große Allee 50 im Krankenhaus Bad Arolsen. Für die Patienten ändert sich wenig. Die vertrauten Ärzte und medizinischen Fachangestellten, die sollen bleiben. Das hausärztliche Leistungsangebot soll fortgeführt werden. Die Ärzte Nolte haben ab Januar arbeiten dann in deutlich reduziertem Umfang weiter mit Schwerpunkt Arbeitsmedizin. Vimedos ist mit den Gesellschaftern Sarah Sandrock und Dr. Dominik Hört sowie 5 medizinischen Versorgungszentren in den Landkreisen Waldeck-Frankenberg, Kassel-Land und Schwalm-Eder tätig. Patienten können künftig unkompliziert auch andere Vimedos-Praxen nutzen, heißt es, etwa in Wolfhagen oder in Twiste. Die Gesundheitsdaten liegen dann vor und können für Diagnostik und Therapie genutzt werden. Vimedos hat zusätzliche Facharztkompetenzen in innere Medizin, in Unfallchirurgie, in Orthopädie, Kardiologie, Anästhesie und Urologie. So können dann schnell Zweitmeinungen von Ärzten aus dem Unternehmen eingeholt werden. Die Verantwortlichen sind überzeugt, damit die Versorgung in Bad Arolsen zu stärken und knappe Ressourcen effizienter einzusetzen. In Korbach gab es hohen Besuch aus Wiesbaden. Kultusminister Armin Schwarz hat sich am Fröbel-Seminar über die Ausbildung von Erziehern und den Fachkräftemangel informiert. Studierende der praxisintegrierten vergüteten Ausbildung, die PIVA, die berichteten von hohem Krankenstand in ihren Einrichtungen. Tom Ress schilderte, dass von seinem 10-köpfigen Kindergartenteam im Schnitt 2 oder 3 Personen krank seien. Der ganzheitliche Bildungsanspruch fällt weg. Manchmal fühlt man sich wie eine Aufbahrungsstätte. Marlene Kanne arbeitete in einem Intensivwohngruppenprojekt für Kinder. Michaele Focke berichtete von zusätzlichen Aufgaben wie Behördengängen und Arztterminen. Direktorin Ramona Eva Möbius erklärte, 350 Sozialassistenten und Erzieher würden jährlich die Standorte Kassel und Korbach verlassen. Es brauche aber mehr. Sie plädierte für Internationalisierung der Fachkräftegewinnung, wie es an Pflegeschulen üblich sei. Das erfordere Vorklassen, Finanzierung und Zeit für C1-Sprachzertifikate. Schwarz hielt internationale Fachkräftegewinnung für richtig, verwies aber auf nötige bilaterale Abkommen des Bundes. Carsten Tag von der Diakonie Hessen forderte, Hauptschüler für die Heilerziehungspflege zu gewinnen. Derzeit dauere die Ausbildung wegen mittlerer Reife und mehreren Ausbildungen 7 Jahre. Sandra Möller plädierte für eine Helferqualifikation. Schwarz zeigte sich offen, machte aber wenig Hoffnung bei der Finanzierung von Schulsozialarbeit an Ersatzschulen, wegen der Haushaltslage. Der Blick geht nach Willingen. Im neuen Lagunen-Erlebnisbad ist der Färbetest zur Prüfung der Wasserdurchströmung erfolgreich abgeschlossen worden. Mit einem speziellen Farbstoff wurde überprüft, ob das gesamte Beckenvolumen in der erforderlichen Zeit durchspült wird. Ein wichtiges Kriterium für Hygiene, Sicherheit und Desinfektion. Das vollständige Einfärben aller Beckenbereiche in kurzer Zeit zeigt laut Bürgermeister Thomas Trachte, dass die Umwälzung wie geplant funktioniert. Die grüne Farbe verschwand vollständig. Bereits nach einer Stunde war das Becken wieder klar. Das Gesundheitsamt hat den Test offiziell begleitet und auch abgenommen. Parallel laufen die Ausbauarbeiten im Innen- und Außenbereich weiter. Die ersten Glaselemente wie Sichtschutz und Türen werden montiert, das Kassensystem wird eingebaut und die ersten Drehkreuze stehen bereits. Im Saunabereich stehen alle 6 Saunen, die 2 Gradierwerke wurden in Betrieb genommen. Tourismusdirektor Norbert Lopatta erklärt, es gehe mit großen Schritten voran. Derzeit läuft die gesetzlich vorgeschriebene 3-monatige Testphase. Erst wenn alle Systeme unter Realbedingungen einwandfrei funktionieren, dann kann ein verbindlicher Eröffnungstermin genannt werden, heißt es. Ziel bleibe, das Bad so bald wie möglich zu öffnen. Und wir kommen zum Thema in Fokus. Da hatten wir in der vorherigen Ausgabe ein Gespräch mit Kai Schumacher von der Freien Wählerfraktion, langjähriger Fraktionsvorsitzender bei den Freien Wählern. Und der hat noch länger mit mir gesprochen. Und ich fand, es ging jetzt um den Wahlkampf, wie er uns wohl so erwarten wird. Und seine Einschätzung dazu fand ich interessant. Ich würde mal sagen, ab ins Gespräch.
Es gibt ja noch einen dritten Spieler sozusagen in diesem Spiel zwischen den ehrenamtlichen Kommunalpolitikern und den Bürgern, die du ja, wo du ja, es sind ja alle am Ende auch Bürger wieder, ja, aber es gibt ja noch die Verwaltung als Spieler sozusagen in diesem Spiel, wenn wir es mal so nennen wollen. Wie ist da so die Zusammenarbeit? Also was läuft da gut und was ist, wo seid ihr auf eine Zusammenarbeit angewiesen und wo hakt es vielleicht auch manchmal?
Also diese Frage fällt mir außergewöhnlich leicht in der Beantwortung, weil ich sagen muss, dass die Korbacher Verwaltung sehr aktiv ist, sehr fleißig ist, sehr freundlich ist. Sie geben sich also alle Mühe, sowohl die politischen Gremien, auch der Bürgermeister spielt hier eine Rolle, aber auch den Bürger zu schützen. Wir haben viele Dinge eingerichtet, auch im Online, im digitalen Bereich. Da gibt es sicherlich noch sehr viel mehr zu tun, aber man bemüht sich ständig und auch verantwortlich auf der Höhe der Zeit zu sein. Und ich muss die Verwaltung wirklich in Korbach loben. Sie macht einen guten Job und sie ist erreichbar, sie ist ansprechbar und sie ist da. Ob das egal jetzt für die politischen Gremien, für die Bürger ist, also ich finde sie ausgesprochen gut.
Lob für die Stadtverwaltung, okay. Ja. Gehen wir mal so ein bisschen in die Wahrnehmung und in die Kommunikation mit den Menschen sozusagen. Wie nimmst du im Moment die Stimmung in der Bevölkerung wahr? Also sind die Menschen zufrieden mit der Kommunalpolitik, wenn wir jetzt das große Bild mal weglassen?
Unter Ausschluss des großen Bildes glaube ich das schon. Und natürlich hast du immer wieder Dinge, die dem Bürger auch mehr oder weniger nicht gefallen. Aber ich glaube schon, dass man hier in Korbach und darüber sprechen wir auch ausschließlich, sehr zufrieden sein kann und dass der Bürger auch einen Zufriedenheitsgrad hat. Wir haben hier nicht viele rechtsextreme oder linksextreme Strömungen, sondern wir haben es alle so ein bisschen zusammen im Mittelfeld. Und der Bürger sieht auch, denke ich, dass wir gemeinsam für Korbach was tun. Zukunft Stadtgrün hat sich prima gemacht. Wir haben Flächen für Gewerbe zur Verfügung stellen können. Salt Mineral, ja, ich wollte jetzt keine Werbung machen, Entschuldigung.
Aber es gibt auch noch andere Mitbewerber am Markt. Ja.
Aber wir haben auch Kleingewerbe, Großgewerbe, Industrieansiedlung und wir haben Entwicklungen. Wir haben Freibad jetzt im Programm, was wir neu machen. Andere schließen auch Hallenbäder und haben Schwierigkeiten, das zu gestalten. Wir gestalten in Korbach manchmal auch zum Übel des Bürgers in verkehrlicher Struktur gesehen. Aber wir müssen es machen, weil Glasfaser ist enorm wichtig für Privat, für Gewerbe, für Handel, für alle. Ich denke, auch wenn ich mich umhöre, dass doch eine gewisse Zufriedenheit da ist. Man schimpft auch mal, ich schimpfe selber auch mal, aber im Allgemeinen ist das schon okay.
Jetzt hat sich ja die Kommunikation schon auch grundlegend geändert. Klar, man trifft sich und sieht sich direkt, auch durch deinen Job ja, natürlich kommst du viel rum. Und es gab früher die klassischen Medien, so wie uns, die WLZ. Aber da hat sich ja auch viel getan. Also zum einen gibt es diesen Podcast, dass man miteinander sprechen kann und in Austausch kommen kann. Zum anderen gibt es die sozialen Medien, die auch von euch genutzt werden sozusagen. Wie würdest du sagen, wie hat sich diese Kommunikation geändert so in den letzten 10 Jahren?
Stark. Also unglaublich stark. Wenn ich an die Wahlkämpfe alleine denke, wie wir sie vor 10, 15 Jahren gemacht haben, getragen von den Printmedien, ob das dann auch Plakate waren oder Wesselmänner oder wie auch immer.
Das ist eine spezielle Form von Plakat.
Ja, Entschuldigung, genau. Ist ein etwas größeres Plakat. Das waren so immer die Träger der Information, der Darstellung nach außen. Das hat sich heute schon wirklich stark gewandelt, denn die sozialen Medien werden halt genommen, um aktuell, zeitnah und schnell Informationen rüberzubringen, sie bildhaft darzustellen, ne, ist gerade bei dem einen oder anderen Anbieter eine sehr attraktive Geschichte. Und ich glaube, wenn man sich nicht diesen sozialen Medien anschließt und sie auch nutzt, dann wird man gerade auch im Bereich der jüngeren Leute Schwierigkeiten haben, seine Interessen zu transportieren.
Nun ist ja manche Arten von Medien sind ja schon sehr anfällig, sagen wir, für eine sehr, entweder sehr schnelle Diskussion, du sagst es ja, was ein Vorteil sein kann, aber manchmal vielleicht auch eine abgleitende Diskussion oder dann eine oberflächliche oder auf Ressentiments arbeitende, mit Ressentiments arbeitende Diskussion. Würdest du denn sagen, dass dieses Leben in den, dieses digitale Korbacher Leben, so nenne ich es mal, in den sozialen Medien, dass sich das deckt mit dem, um was es dann wirklich geht?
Oh, wieder eine schwierige Frage. Ich denke, das ein gewisses Stück schon, weil du hier auch wieder bist in Korbach. Du bist in einem in Anführungsstrichen immer noch geschützten Bereich, wo die Ansichten oder die Absichten nicht so stark auseinandergehen. Ich glaube nicht, dass es hier Mobbing oder sonstig. Das ist natürlich eine schwierige Frage. Ich sehe es aber in der gesamten Darstellung, sehe ich es nicht so, als wäre es negativ.
Okay.
Das ist wirklich jetzt eine schwierige Frage.
Da müsste
man sich vielleicht ein bisschen mit beschäftigen können.
Machen wir im nächsten Gespräch dann nochmal. Gehen wir nochmal intensiver drauf ein. Gehen wir mal so ein bisschen zu den Herausforderungen von Korbach. Korbach wächst ja zumindest oder hält oder gewinnt auch neue Betriebe. Jetzt fehlen gleichzeitig Fachkräfte und Wohnraum. Wo siehst du so die größten Herausforderungen oder auch den größten Hebel, um das anzugehen?
Ja, Infrastruktur, Wir haben es in den vergangenen Jahren immer wieder geschafft, Infrastrukturen zu schaffen, gerade die Bahnverbindung runter gegen, in Richtung Marburg-Frankfurt ist hier ein wichtiger Punkt. Die Straßenzustände sind ein wichtiger Punkt, wo wir einen Hebel ansetzen müssen. Glasfaser sind wir dran, Breitbandvernetzung sind wir dran, ist sicherlich einer der wichtigsten Hebel, gerade auch bei der Ansiedlung von Gewerbe im Gewerbegebieten müsste hier meines Erachtens noch ein bisschen forciert werden, dass, oder man hätte vielleicht ein Stück weit früher anfangen müssen, hier auch eine ausreichende Breitbandversorgung zu schaffen, weil das wird die Zukunft sein. Es ist, der Datentransport ist das Wichtigste überhaupt. Ansonsten, wir betreiben seit Anfang an, in Anführungszeichen, seitdem ich es beobachte, immer eine ordentliche Bodenvorhaltspolitik. Wir versuchen, Unternehmen zu unterstützen, wenn sie Bereiche erweitern wollen. Wir versuchen auch Dinge zu machen, um ihnen die Ansiedlung zu ermöglichen. Also wir sind da schon auf einem guten Weg.
Es wird ja jetzt auch ein neues Gewerbegebiet geben demnächst. Ne? Ich weiß jetzt den Zeitplan nicht, aber Weizsäcker Straße hinten die Ecke. Ja. Zumindest wird da die Möglichkeit gegeben für kleinere Betriebe auch.
Richtig.
Dezidiert.
Ja. Ja. Also auch hier versuchen wir nicht nur für Industrie- und Großgewerbeflächen zu schaffen, sondern auch Möglichkeiten zu schaffen, wo sich kleinere Gewerbetreibende auf bezahlbarem Niveau auch etablieren können.
Jetzt, es gibt ja so die großen Schlagwörter. Klimawandel, Digitalisierung, demografischer Wandel. Das sind ja alles so Sachen, die schweben andauernd im Raum, werden auch andauernd von der Bundespolitik, Landespolitik angegangen. Wie schlägt sich das denn hier vor Ort nieder? Ist das hier wichtig?
Ja, natürlich. Also wir machen schon diese Quartierslösung für, oder wir arbeiten an solchen Lösungen für Wärmeversorgung. Wir arbeiten natürlich am Einsatz von Photovoltaik auch im Bereich des privaten Sektors. Windkraft kann man sehen, wie sich das hier rund um uns herum entwickelt. Wir versuchen zum Beispiel auch mit der Zukunft Stadtgrün, mit dem Grüngürtel, den wir in Korbach oder um die inneren Städtbereiche entwickelt haben, im Klimaschutz zu produzieren. Wir pflanzen Bäume im hohen Maße. Wir können es nicht in dem Maße aus wiederum Brand schutzrechtlichen Gründen in der Fußgängerzone.
War so jetzt stark großes Thema machen, in der Stadtverordnetenversammlung,
ja. Es geht einfach rechtlich nicht. Hier haben wir natürlich auch bei den Themen, die du gerade angesprochen hast, die größte Hürde darin, dass auch hier die Bürokratisierung, diese Regulierung bis ins Detail uns einen Haufen Steine in den Weg legt. Wobei auch immer, selbst bei Photovoltaikanlagen, dann sind die Querschnitte der Leitungen nicht groß genug, dann hast du diese Probleme, dann hast du diese rechtlichen Vorschriften. Also auf Deutsch gesagt, wir regulieren uns manchmal zu Tode. Und auch das sind Riesenhemmschuhe, die wir haben. Ansonsten sind es natürlich Themen, die wir uns bewegen, die wir aber auch angreifen, ne? Wie ich eben an den Beispielen auch schon benannt habe.
In dem Moment, wo wir uns gerade unterhalten, trifft sich ja, ich glaube, auf Bundesebene geht es um die Staatsmodernisierung. Da gibt es, glaube ich, gerade eine Pressekonferenz, interessanterweise. Wir werden mal schauen, was sich da getan hat und sprechen vielleicht in einem Jahr über das Thema dann nochmal.
Sie sollten nur das auch umsetzen, was Sie versprechen, weil das würde schon helfen, wenn man hier auch mal Taten folgen ließe.
Blicken wir zum Abschluss mal als letzten Punkt mal so auf die Kommunalwahl. Im nächsten Jahr sind Kommunalwahlen, die stehen an. Und mit welcher Art von Wahlkampf rechnest du?
Ja, verschiedene Dinge haben wir ja schon angesprochen. Es wird sich sicherlich auf den sozialen Medien einiges tun. Es werden auch noch traditionelle Dinge benutzt werden, wie eben Plakate, Wesselmänner, diese großen Plakate und auch natürlich Anzeigen in eurer guten und traditionsreichen Zeitung. Und das machen wir auch. Ich denke, dass sich jede einzelne Fraktion oder Partei auch eher zum wiederum zum Wohle der Stadt äußern wird. Ich glaube nicht, dass es hier einen Wahlkampf geben wird, der gegeneinander läuft oder wo denunziert oder sonstiges wird. Das wird hier sicherlich nicht passieren. Ich freue mich drauf, es macht immer wieder Spaß. Du kommst rum, du kommst in Betriebe, du kommst auf die Ortsteile, die wir übrigens in der laufenden Legislaturperiode immer besuchen und nicht nur zum Wahlkampf hin. Denn die Ortsteile sind auch für die Kommunalwahl enorm wichtig, weil sie sind immer wieder auch kleine Zentren, die eine Stadt stark machen, die eine Stadt schützen, stützen. Und die Gemeinschaften, die du da alleine hast, die finde ich zum Teil wirklich einfach zauberhaft, ne? Und von daher bedarf auch die Kommunalwahl der Ortsteile. Das finde ich enorm wichtig, die mit einzubinden und wie gesagt, Menschen einfach nochmal seine Ziele zu zeigen, die man natürlich über die Jahre dann auch umsetzt, und das tun wir. Das ist manchmal auch ein bisschen anders wie in den großen regierungspolitischen Verantwortlichkeiten. Wenn ich versuche, etwas per Antrag in die Stadtverordnetenversammlung einzubringen, dann versuche ich das auch schnellstmöglich umzusetzen.
Jetzt kommt eine Doppelfrage, journalistisch gesehen ein absoluter Fehler, aber die Frage, ich versuche es trotzdem mal, welche Themen werden den Wahlkampf wohl bestimmen und werden das kommunalpolitische Themen sein?
Ich denke schon. Hauptthemen werden sein, eben wie vorhin auch schon erläutert, das Freibad und die Fusion der Krankenhäuser, die enorm wichtig sind für Stadt und Kreis. Ich nehme auch an, dass so ein bisschen Straßen eine Rolle spielen werden, denn der Zustand der hiesigen Straßen, ich brauch's dir nicht erzählen, du bist auch selber oft genug unterwegs, sind manchmal schwierig. Und was sicherlich auch ein Thema sein wird, ist eben Finanzen, finanzpolitischer Haushalt der Stadt Korbach, des Kreises. Hier wird es auch nochmal Pflicht sein, auch der Städte und der Kommunen darauf hinzuweisen, dass man ausgeglichen finanziert wird. Wenn Land und Bund dauernd Dinge auf eine kleine Kommune wie Korbach delegieren, ohne sie ausgleichend zu finanzieren, was gesetzlich über das Konnexitätsprinzip vorgeschrieben ist, wenn das weiter so gehandhabt wird, dann können wir irgendwann entweder nur noch zumachen, nur noch verwalterisch arbeiten, nicht mehr gestalterisch, oder wir können aufhören. Das ist so. Denn es kann so nicht weitergehen. Und ich hoffe, dass das auch gerade bei den etablierten Parteien so ein bisschen mit in den Wahlkampf, in die Kommunalwahl mit hinein gestreut wird, dass auch nach oben versucht wird, mal eine gewisse Verantwortung für die Kommunen zu finden. Die Basis aller demokratischen Strukturen ist jetzt nicht Korbach alleine, aber Korbach ist ein Teil davon. Und wenn wir immer mehr gedengelt werden und immer mehr in unserer finanziellen Freiheit eingeschränkt werden, ob das jetzt die Kosten der Kindergärten sind, die enorm viel für einen städtischen Haushalt ausmachen, ob das die nachmittagliche Betreuung der Schulen ist, die dann auch einen enormen Anteil am Haushalt machen, ob das Aufgaben werden, die durch den oder an den Kreis delegiert werden und dann vom Kreis über die Kreisumlage wieder auf die Kommunen, auf die Städte und Gemeinden weitergeleitet werden. Das ist ein Riesenproblem und man sollte auch hier im Wahlkampf deutlich machen, dass man sich damit nicht mehr so zufrieden erklärt und es sich nicht einfach mehr so gefallen lässt.
Anderer Themenpunkt ist ja noch, dass es eine bundesweit politische Polarisierung gibt. Nennen wir es mal so. Meinst du, das wird man in der Kommunalpolitik hier auch spüren?
Manchmal ist es in Ansätzen zu spüren, aber meistens ist es dann auch am Ende der Diskussion wieder so, dass man sich zusammengerauft hat, dass man miteinander geht und nicht gegeneinander geht. Also ich halte es, eingangs schon erwähnt, ich halte es für grundsätzlich verkehrt, in einer Stadt wie Korbach oder auch in einem Kreis zu polarisieren. Weil man tut es nicht für sich selbst. Man tut es zum Wohl der Stadt und zum Erfolg der Stadt. Und polarisieren bedeutet ja immer, man geht mit den Meinungen auseinander oder man geht konträr. Macht für mich im Prinzip wenig Sinn. Wir sind alle für hier verantwortlich.
Okay. Jetzt nochmal zwei übergreifende Fragen sozusagen zum Schluss. Was würdest du jemandem raten, der sich immer in der Kommunalpolitik engagieren will? Und nein, ich meine nicht bei den Freien Wählern eintreten, sondern etwas globaler.
Ja, es ist wurscht. Es ist wirklich, im Prinzip ist es wurscht, weil wir haben hier keine extremen Verhältnisse. Und ich hoffe, das bleibt auch so, ne? Weder links noch rechtsextrem. Es bleibt hier in Korbach so. Du kannst dich bei allen meiner Kollegen, Parteien, Fraktionen, politischen Gruppierungen, die Korbacher Bürger sind ja auch keine Partei in dem Sinne, kann man sich engagieren. Hauptsache, man macht es mit Herz, mit Hand und mit Verstand.
Okay, letzte Frage, vielleicht eine schwierige Frage nochmal, tut mir leid. Wenn du einem Neubürger oder auch einem alten Bürger gegenüber Korbach mal so mit drei Worten oder drei Sätzen erklären müsstest, was wird dir einfallen?
Ich fühle mich sauwohl hier.
Kai Schumacher, vielen Dank für das Gespräch.
Ja, Dennis, vielen Dank, immer gerne.
Das war's mit dem Gespräch und jetzt werfen wir einen Blick in den Redaktionskalender für diese Woche. Welche Themen stehen an, über was berichten wir und was ist am Wochenende los? Ein paar spannende Termine gibt es diese Woche. Da ist zum Beispiel das Demokratieforum, für das wir zu einem Vorgespräch eingeladen sind. In Willingen geht es Dienstagabend mal wieder ums Lagunenbad. Um den immer präsenter werdenden Heimatschutz geht es bei einer Veranstaltung der Kreis-SPD in Korbach. In Willingen ist am Donnerstag, in Lichtenfels am Samstag Seniorennachmittag. Und am Wochenende ist Halloween, alle überall Gruselmasken, viel Spaß dabei. Am 31.10. treffen sich zudem die Kreisfeuerwehren samt Jugend. In Korbach an der ALS ist Lehrerparade und am Samstagabend ist in Wildungen Kabarett mit Philipp Scharrenberg. In Vöhl ist Synagogenkonzert und im Bergheim ist Church Night zur Frage, wie Kirche modern für Jugendliche gestaltet werden kann. Alle detaillierten Infos zu diesen Themen und auch einen Nachbericht dazu findest du immer in deiner WLZ-Ausgabe frühmorgens am Frühstückstisch oder als E-Paper ab 20 Uhr. Ja, es gibt hier noch die guten Nachrichten und aus dieser Folge kommst du auch nicht raus, ohne dass du dir diese hoffentlich angehört hast. Die kommt diesmal aus Helsen. In Helsen gibt es seit kurzem eine besondere Initiative, die das Zusammengehörigkeitsgefühl im Ortsteil stärkt. Eine Mitfahrerbank vor der Helser Kirche. Ortsbeiratsmitglied Daniel Schaffner setzte die Idee in die Tat um. Selbst finanziert, gebaut und montiert. Die Bank soll älteren und weniger mobilen Helsern helfen, die auf Unterstützung, auf Einkäufe, Arztbesuche oder in den Kirchgang angewiesen sind. Autofahrer, die nach Bad Aurelsen unterwegs sind, können nun an der Kirche halten und Mitfahrer mitnehmen. Pfarrer Philipp Rennert ist begeistert. Er sagt, eine Idee, die sich etablieren wird. Die Bank fördert nicht nur Fahrgemeinschaften, sondern dient auch als Treffpunkt für Gespräche. Eine echte Bereicherung für den Ort also. Die Mitfahrerbank ist nicht nur praktisch, sondern auch ein Symbol für Gemeinschaftssinn. Schaffner und Rentner planen bereits, weitere Bänke, etwa am Aroser Kirchplatz, aufzustellen. Und besonders positiv, die Bank belastet nicht das Ortsteilbudget und ist dank robustem Material vor Vandalismus geschützt. Ein kleines Projekt mit großer Wirkung. Das zeigt, wie einfache Ideen das Leben im Ortsteil verbessern und Menschen zusammenbringen können. Und es braucht natürlich einen, der das dann auch umsetzt. Und den gab's hier. Und das war es mit dieser Folge. Gib mir gerne Feedback zur Folge. Welche Themen interessiert dich und was brennt dir unter den Nägeln? Erzähl es mir und vielleicht greifen wir das Thema auf und sprechen mal miteinander, womöglich auch in diesem Podcast. Sende mir eine WhatsApp-Nachricht an 0170 73 72 170 oder eine E-Mail an lokalrunde@wlz-online.de. Die Infos findest du auch in den Shownotes. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere doch ganz schnell und einfach die Lokalrunde. Und wenn du mir helfen möchtest, mehr Waldecker und die, die sich für die Region interessieren, zu erreichen, dann empfiehl den Podcast bitte weiter und bewerte ihn auf Spotify, YouTube und so weiter und so fort. Neue Episoden kommen immer dienstags. Alle Infos zu dieser Folge findest du auf wlz-online.de/podcast. Und damit sage ich, bis nächste Woche mit den Themen, die Waldeck bewegen. Dein Dennis Schmidt.